Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
Von wegen ewige Dankbarkeit und Liebe für Mutti, deine Mutter. Gerade im Hip-Hop werden die Mütter gern heftig angegangen. Eminem zum Beispiel schrieb mit Cleaning Out My Closet eine heftige Abrechnung.
I'm sorry, Mama.
Besagte Mutter ist jetzt im Alter von nur 69 Jahren gestorben. Für uns Anlass, auf das oft nicht ganz einfache Verhältnis zwischen Rappern und ihren Müttern zu schauen. Sie war die Figur, an der sich der Rapper Eminem immer wieder abgearbeitet hat, in der Musik und aber auch vor Gericht. Jetzt ist seine Mutter Debbie Nelson im Alter von 69 Jahren gestorben, offenbar an den Folgen einer Lungenkrebserkrankung. Für Eminem war sie lange eine Hassfigur und aber auch ein Motor seiner Berühmtheit. Auf seiner Hitsingle My Name Is hat Eminem aka Marshall Mathers Folgendes gesungen.
99% of my life I was lied to. I found out my mom does more than I do. What? I told her I'd grow up to be a famous rapper. Make a record about doing to name it after. Hey, Mom. You know you blew up when the women rush to stand.
Also was hier in dem Clip schon bereinigt wurde, das ist die Tatsache, dass er singt. Die Mutter habe immer schon mehr Drogen genommen als er selbst. Die Mutter hat daraufhin ihren Sohn verklagt, wegen Verleumdung, auf schlanke 10 Millionen Dollar. Sie erhielt immerhin 23.000. Über die Rolle der Mutter in Eminems Musik und im Hip-Hop ganz generell spreche ich jetzt mit dem Musikjournalisten und Hip-Hop-Musikexperten Falk Schacht. Hallo.
Hallo.
Ja, wenn wir uns jetzt mal dieses sehr, sehr, sagen wir mal, turbulente Verhältnis zwischen Eminem und seiner Mutter anschauen, wie hat sich das in seiner Musik repräsentiert? Welche Rolle hat die Mutter da gespielt?
Naja, sie spielte natürlich eine sehr bedeutende Rolle in seinem Leben und deswegen auch in seiner Musik. In den Anfangsjahren seiner Karriere, da thematisierte Eminem häufig die Schwierigkeiten in seiner Beziehung zu seiner Mutter. In Songs wie eben gehört, My Name Is und später auch in Cleaning Out My Closet, da beschuldigt er sie ja, ihn quasi emotional vernachlässigt zu haben. Also er sagt, sie kümmert sich quasi nur um sich selbst, aber nie um ihn halt. Und er stellt sie als Drogenabhängige dar und bezeichnet sie auch als verantwortungslose Sozialhilfeempfängerin, wie er das formuliert hat. Er warf ihr auch vor, dass sie das Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom hätte, was im Grunde bedeutet, dass sie in Bezug auf ihren Sohn hypochondrisch ist. Laut Eminem hat sie ihn sehr viel zu Ärzten gebracht, weil sie dachte, er sei ständig krank und deswegen hat sie ihm auch ständig Medikamente laut seinen Aussagen gegeben. Die Mutter hat das immer bestritten und hat ihren Sohn dann verklagt wegen Verleumdung. Sie haben es eben schon erwähnt, 10 Millionen Dollar erhalten hat sie letztendlich 23.000 Dollar und selbst da gab es dann auch noch Schwierigkeiten mit ihrem Anwalt und so weiter. Im Jahr 2000 reagiert Debbie Nelson, wie sie sich später genannt hat, dann sogar mit einer anderen Rap-Gruppe und formuliert einen Antwortsong, der heißt Dear Marshall und darin fordert sie auf, ihren Sohn endlich Verantwortung zu übernehmen.
Wir hören mal rein.
We have a problem, Marshall. The past 2 years, something really went wrong. So excited about your success, yet so let down by your betrayal. Playing the role of both mom and dad must have taken more of a toll on you than I ever imagined. Marshall, I did the best I could.
Ach, das geht so zu Herzen. Sie hat alles getan, was in ihrer Schuld stand. Ist so stolz auf ihn, aber irgendwie dieser Verrat, der macht sie fertig. Wie ging es dann weiter?
Ja, also ich glaube, um zu verstehen, wie diese Situation sich entwickelt, hilft es, sich klarzumachen, dass Eminem sich immer nach einem normalen Familienleben offensichtlich gesehnt hat. Ich nehme an, weil er es wirklich auch nie hatte. Ich möchte da mal Beispiele nennen, was er später in seinem Leben gemacht hat. Er hat ja seine leibliche Tochter Hayley, der er auch diverse Songs gewidmet hat. Er hat aber zum Beispiel auch die Tochter seiner Ex-Frau adoptiert, die mit einem anderen Mann dieses Kind hatte. Mhm. Er hat auch die Tochter adoptiert von der Zwillingsschwester seiner Ex-Frau, die quasi dann zu dritt aufgewachsen sind mit seiner Tochter bei ihm in seinem, ich nenne es jetzt mal Landsitz. Und die beiden Elternteile, also die Schwester von seiner Ex-Frau Kim, sowohl als auch der Mann, mit dem sie dieses andere Kind hatte, die sind beide an Drogen gestorben. Und daran kann man schon mal so ein bisschen nachvollziehen, aus was für einem Umfeld ursprünglich Eminem stammt und wie schwierig das da alles ist. Und ja. Eminem hat zum Beispiel seine Ex-Frau Kim auch zweimal geheiratet. Er hat sich auch zweimal scheiden lassen, aber es gibt zum Beispiel bis heute so gut wie keine Berichte über ein existierendes Liebesleben von Eminem. Der ist quasi wie ein schwarzes Loch, da kriegt man nichts mit. Er hat anscheinend keine Freundin und seine Ex-Frau wird von ihm auch heute noch immer unterstützt. Und er versucht ihr nach diversen Suizidversuchen ihrerseits immer noch zu helfen. Und man kann also sagen, Eminem hat einfach immer versucht, eine heile Familie aufzubauen, weil ich glaube, weil er es selber nie hatte. Sein ja. Vater Bruce zum Beispiel hat seine Mutter Debbie mit 15 geheiratet und als sie mit 18 Eminem bekam, da hat sein Vater seine Mutter verlassen und Debbie Nelson musste also ihren Sohn im Grunde alleine aufziehen und die scheint extreme Probleme gehabt zu haben, die letztendlich zu diesem Bruch führen. Und dann gibt es einen Song, der heißt Headlights. Da gibt es auch ein sehr spannendes Video, das Spike Lee gedreht hat. Und darin sieht man eine Figur, die Eminems Mutter ähnlich sieht, wie sie vor Eminems Landsitz steht und wartet. Und dann geht so das Tor auf und Eminem fährt raus und er sieht, oh mein Gott, da steht meine Mutter. Dann hält er an, steigt aus, er redet kurz mit ihr, aber dann fährt er auch weiter. Und ich glaube, dass das quasi ein Bild ihrer Beziehung ist. Er hat sich diese Schutzburg gebaut, die er sich dann auch endlich leisten konnte. Und seine Mutter musste draußen bleiben, weil soweit ich das mitbekommen habe, gibt es keine darüber hinausgehende Versöhnung bis heute nicht.
Also, gibt es nicht. Ich hatte gedacht, dass er auch in irgendeinem Song doch auch mal sowas wie eine Versöhnung, ja.
Das ist der Song. Das ist der Song klar. Headlights, wo okay. er sagt, pass auf, ich verstehe das. Mhm. Also das ist 2014 rausgekommen. Mhm. Quasi 14 Jahre nach diesen Rechtsstreitigkeiten zwischendrin gab es auch noch ein Buch, wo sie ihm auch gesagt hat, du bist an allem schuld und du hättest Verantwortung übernehmen müssen und so weiter. Ich glaube, also sie haben eine sehr schwierige, sehr komplizierte Beziehung. Ich glaube, dass Eminem darüber reflektiert hat und sich darüber im Klaren waren, aber letztendlich diese Mutter in diesen Landsitz reinzulassen, deswegen dieses Bild ist, glaube ich, exemplarisch. Das hat er nicht mehr gemacht. Ich glaube, das hat für ihn nicht mehr funktioniert. Das war quasi zu gefährlich.
Falk Schacht, das ist jetzt hier eine sehr, sehr anrührende und auch sehr persönliche Geschichte, aber darüber hinaus hat man ja schon doch auch fast ein bisschen den Eindruck, das ist eine Struktur, die sich im Hip-Hop öfter wiederfindet. Also dieses ja. auch sehr belastete Verhältnis zwischen Söhnen zu ihren Müttern. Stimmt der Eindruck?
Jein. Man muss dazu verstehen, dass Hip-Hop im Grunde die Kultur vaterloser Kinder ist. Das gilt natürlich jetzt nicht grundsätzlich für alle, aber es ist schon erstaunlich, auf wie viele Rapper und Hip-Hop-Persönlichkeiten das zutrifft, dass sie nur bei ihrer Mutter aufgewachsen sind. Und natürlich hat man da auch mal Konflikte mit der Mutter, aber ich würde sagen, der Hauptkonflikt liegt in der Abwesenheit des Vaters. Mit dem kann man ja quasi gar keinen Konflikt haben, wenn der da ist. Das ist dann zwar auf der einen Seite bequem, auf der anderen Seite ist es eine sehr kaputte und traurige Realität. Und deswegen ist die Mutter natürlich auch die höchste Figur, so, der man dann eben auch teilweise Respekt zollt. Also es gibt ja Songs wie Mama ist stolz von Sido, da ist das dann positiv. Stimmt. Und gleichzeitig macht man den Konflikt mit den Müttern der anderen Rapper. Das heißt, die werden angegriffen, weil das die höchste, ehrenhafteste Figur ist. Und um meinen Gegner in Battles zu beleidigen, da sage ich halt, okay, deine Mutter ist
Oder so. Daher speist sich wahrscheinlich auch dieses doch sehr, sehr, diese sehr beliebte Beschimpfungsformel vom Motherfucker, ne?
Das ist richtig. Das kommt eher aus dem Englischen. Da muss man zu wissen, dass in der amerikanischen Hip-Hop-Kultur es schon vor der Hip-Hop-Kultur ein Spiel gab, wo man die Mutter des Gegners beleidigt hat. Das ist das sogenannte The Dozens-Spiel. Und daher kommen alle Mutterwitze. Your mama is so fat, cause. Und dann wird irgendwas erzählt. Und diese Witzwelle, die überträgt sich Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre über Hip-Hop nach Deutschland. Und daraus wird dann so etwas wie die Hamburger Band Fünf Sterne Deluxe, die dann diesen Deine-Mutter-Song gemacht haben. Oder es gibt auch Filme, wo gesagt wird, deine Mutter ist so, ich will das hier nicht alles reproduzieren,
ja.
Aber da kommt diese Mutterbeleidigungskultur hier rüber und wird hier aufgegriffen.
Wir könnten noch sehr, sehr, sehr viel länger sprechen und auch gerade dieses Feld der fehlenden Väter scheint mir doch zentral. Wir haben gesprochen über Rapper und ihre Mütter. Ganz herzlichen Dank an den Hip-Hop-Experten Falk Schacht. Schönen Tag für Sie.
Danke, ciao.
Diese Frage, die sich schon Rio, Reiser und Tonsteine Scherben in den 70er Jahren gestellt haben, die fragen sich dieser Tage nochmal auffallend viel mehr Menschen. So jedenfalls die Beobachtung der Performerin und preisgekrönten Theaterregisseurin Simone Dedi Aivi. In einer True-Crime-Performance sucht sie nach den Tätern, den Schuldigen, den Gründen, warum sich so viele von uns leer, pleite, erschöpft, ausgelaugt und kraftlos fühlen. Was hat das alles mit den realen Widerständen zu tun? Mit zu hohen Mieten, mit dem maroden Gesundheitssystem, mit feindlichen Nachbarn, der erdrückenden Weltlage. Und wie gut helfen dagegen Bubblebad, Sport und Selfcare? Alles Fragen, denen Simone Dedi Aivi und KomplizInnen jetzt in den Sophiensälen in Berlin in ihrer neuen Performance auf den Grund gehen. Und wir erreichen Simone Dedi Aivi jetzt genau aus den Proben kommend. Hallo und schönen guten Tag.
Hallo, ich freue mich.
Ja, Simone, warum geht es mir so dreckig? Das war für dich gerade in diesen Tagen weniger eine rhetorische und irgendwie künstlerisch überhöhte Frage. Für dich wurde die sehr konkret. Inwiefern? Warum ging es dir, geht es dir so dreckig?
Ich bin krank. Mm. Ich habe mir eine dicke Augenentzündung eingefangen. Und wie das so ist, wenn man so am Arbeiten ist und alle sind eh irgendwie so ein bisschen schwach und es ist so Erkältungssaison, habe ich das nicht so ernst genommen zuerst, dass da irgendwas ist. War dann ernster als gedacht und ist in so einem Probenprozess natürlich nochmal so ein doppelter Scare oder vielleicht auch gerade interessant, dass ich jetzt zuerst über meine Proben spreche und nicht darüber, was mit meinem Körper ist und wie es dem eigentlich so geht.
Darüber hinaus machst du ja im Grunde ja aus deiner Situation so einen True-Crime-Abend. Wie ist denn bei euch ungefähr der Aufbau der Geschichte? Also gibt es da richtige Opfer, Tatverdächtige? Das gehört ja zu so einem True-Crime-Format. Mhm. Wie ist der Fall, den ihr klären müsst?
Das Opfer ist mein Wohlbefinden. Und das ist weg. Und das ist ein krasser Einschnitt in mein Leben und ich verstehe nicht ganz, wie das passiert ist. Und deswegen bin ich mir sehr sicher, dass da irgendeine Art von Verbrechen vorliegen muss. Und deswegen stelle ich mir tatsächlich die Frage, wo ist es hin? Wer oder was hat es mir genommen? Gibt es vielleicht, profitiert irgendwer davon, dass es mir so dreckig geht? Und was sind eigentlich die Gründe? Also wir suchen, ich kann schon sagen, es ist gar nicht so leicht rauszufinden und die Strukturen dahinter zu erkennen, zu finden. Aber wir ermitteln tatsächlich richtig. Also wir haben GutachterInnen-Gespräche, wir gehen tief in Recherchen rein und versuchen anhand von meinem persönlichen Beispiel und an der Arbeit, die wir da versuchen zu machen, rauszufinden, erstmal, was bedeutet das eigentlich? Wenn man sagt, mir geht's gut, was ist denn gut? Was macht ein gutes Leben aus? Und was sind die Faktoren, die gerade bei so vielen Menschen dagegen sprechen und das gute Leben erschweren?
Was parallel zu diesem großen Unwohlsein, zu diesem großen Ausgebranntsein ja auffällt, ist auch gerade in den sozialen Medien dieser ganze Self-Care-Hype. Also in dem Moment, wo man anfängt, sich so ein bisschen darüber auszutauschen, gibt sofort auch x kluge Ratschläge und Menschen, die ganz genau sagen können, was du an deiner Morgenroutine verändern musst, wie du dir morgens, keine Ahnung, die Zunge schaben musst oder wie auch immer, selber atmen. Also was ist alles für Schlüssel für das Privat? Glück gibt. Welche, ja, oder wie siehst du diesen Self-Care-Boom? Ist das der Schlüssel zu mehr Zufriedenheit?
Ich sehe das tatsächlich sehr kritisch. Ne? Zum einen, weil es ja ganz oft darum geht, dass Leute einem was verkaufen wollen, zum Beispiel diesen Zungenschaber oder dieses eine Bubblebad. So. Und natürlich ist es wichtig, auf sich zu achten, ist es wichtig, auch mal auszubrechen aus dieser Mühle und auch mal zu sagen, so, nee, ich möchte jetzt mein eigenes Wohlergehen vor meine Arbeit stellen und ich kümmere mich jetzt auch um mich. Aber die Frage ist, wer kann das eigentlich? Also wer hat denn die Zeit für die langen Waldspaziergänge? Und was muss sich ändern, damit alle Menschen auch Zeit dafür haben? Ich bin auf jeden Fall eine Freundin davon, dass wir alle gut zu uns selbst sind. Aber ich finde es natürlich noch besser, wenn wir alle darauf achten, dass wir gegenseitig gut zueinander sind. Weil alle haben ja unterschiedliche Möglichkeiten, auch auf sich aufzupassen.
Mhm. Ja, genau. Also dieser Self-Care-Hype führt auch doch zu was sehr, sehr Privatistischem und lässt einen wahrscheinlich auch so ein bisschen die Solidarität aus den Augen verlieren. Nochmal weg von Self-Care hin zu Kulturpolitik. Als freie Theatermacherin bist du im Moment wahrscheinlich schwer betroffen von den Kürzungen, die in Berlin anstehen. Auch im Bund herrscht ja große Unklarheit. Was bedeutet das für dich und deine Kolleginnen und Kollegen?
Das ist natürlich ein herber Schlag. Und auch wenn wir das Ausmaß noch gar nicht so ganz abschätzen können, ist uns allen klar, dass das, was wir beruflich tun, gerade wirklich in Gefahr ist und dass wir auf diese Art und Weise so nicht weiterarbeiten werden können im nächsten Jahr. Also die Kürzungen treffen uns tatsächlich direkt. Die Töpfe, bei denen wir beantragen, das Gemeine ist ja, dass wir ja noch nicht mal Jobs verlieren, sondern die Option auf Jobs, wenn eben die Fördergelder gestrichen werden, auf die wir uns ja jedes Jahr ganz ausführlich und akribisch bewerben. Und zum anderen ist es natürlich auch, der Wert unserer Arbeit wird ja aberkannt. Und das ist was, was sehr frustrierend ist, weil wir wirklich so viel Zeit und Energie bei ohnehin sehr geringem Stundenlohn in diese prekäre Arbeit stecken, um für das kulturelle Leben in dieser Stadt was beizutragen. Und dann das so ins Gesicht geschlagen zu bekommen, das ist natürlich hart und demotivierend und macht mit Sicherheit auch, dass es uns dreckig geht.
Autsch, warum geht es mir so dreckig? Die Performance von Simone Dediaivi und KomplizInnen. Morgen um 19 Uhr feiert sie Premiere in den Sophiensälen in Berlin. Simone, vielen Dank für das Gespräch. Gute Besserung für deine Augen und ja, toi 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 für morgen.
Dankeschön.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der Roman Uri des französisch-algerischen Schriftstellers Kamel Daoud ist zwar preisgekrönt, gefällt den Regierenden in Algerien aber offenbar gar nicht. Er wurde verboten. Grund dafür dürfte ein algerisches Gesetz sein, das es verbietet, an die Massaker im sogenannten Schwarzen Jahrzehnt von 1992 bis 2002 zu erinnern. Denn genau davon handelt das Werk von Daoud. Die renommierte französische Akademie Goncourt hat deshalb nun ihren internationalen Literaturpreis für Algerien, den Choix Goncourt, ausgesetzt. Sie vergibt den Preis weltweit in 40 Ländern, darunter auch in Deutschland, Polen, Kamerun, China und Armenien. Die Akademie könne nicht akzeptieren, dass der Roman verboten und sein Verleger von der Buchmesse in Algier verbannt werde, heißt es in einer Mitteilung. Das Werk hatte bereits im November den wichtigsten französischen Literaturpreis der Akademie, den Prix Goncourt, gewonnen. Die Juroren erklärten sich auch mit einem anderen französisch-algerischen Schriftsteller Boualem Sansal solidarisch, der Mitte November festgenommen wurde. Sansal hatte sich kritisch über algerische Territorialansprüche und die Westsahara-Politik des Landes geäußert. Die Bilder der Sängerin Rihanna mit blauen Flecken und einer Platzwunde am Kopf gingen im Februar 2009 um die Welt. Der Täter war ihr damaliger Freund und Hip-Hop-Sänger Chris Brown. Auch nachdem er sich 2009 schuldig bekannt hatte, wurde und wird ihm immer wieder Gewalt gegen Frauen vorgeworfen. Die gemeinnützige südafrikanische Organisation Women for Change will nun verhindern, dass Brown Mitte Dezember zweimal im ausverkauften Johannesburger FNB Stadium auftritt und hat eine Petition mit 50.000 Unterschriften an das Kulturministerium des Landes übergeben. Man wolle eine klare Botschaft aussenden, dass Südafrika keine Personen feiern werde, die in der Vergangenheit Gewalt gegen Frauen ausgeübt haben, sagte die Gründerin der Organisation Sabrina Walter der New York Times. In Südafrika liegt die Mordrate an Frauen 5-mal höher als im weltweiten Durchschnitt. Der US-Schauspieler und zweimalige Oscar-Preisträger Sean Penn ist für seine manchmal eigenwilligen, aber immer dezidierten politischen Ansichten bekannt. Nun hat er die Organisatoren der Oscarverleihung als Feiglinge beschimpft. Die Produzenten der Akademie hätten eine wirklich außergewöhnliche Feigheit an den Tag gelegt, wenn es um den künstlerischen Ausdruck gehe, sagte Penn auf dem Filmfestival in Marrakesch, wo er diese Woche einen Preis für sein Lebenswerk erhielt. Sie hätten weitgehend dazu beigetragen, die Fantasie zu begrenzen und verschiedene kulturelle Ausdrucksformen einzuschränken. Penn sagte, er freue sich nur dann auf die Oscarverleihung, wenn Filme, die er wirklich schätze, nominiert seien. Als Beispiele nannte er etwa Jacques Audiards Emilia Perez oder Sean Bakers The Florida Project. Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences steht schon seit langem in der Kritik für einen Mangel an Vielfalt in den Reihen ihrer Mitglieder und bei den Filmen, die sie auszeichnet.
Und da stellen wir Ihnen heute gleich zwei feministische Filmmagazine vor. Frauen und Film, so der schlichte Titel eines Magazins, das es bereits seit 15 Jahren gibt. Gerade ist die Jubiläumsausgabe erschienen und uns zugeschaltet ist jetzt aus Braunschweig eine der Herausgeberinnen, die Professorin für Film- und Medienwissenschaften Heike Klippel. Herzlich willkommen.
Hallo.
Und bei mir hier im Studio ist Friederike Dietrich, Studierende der Filmwissenschaften, Filmemacherin und Mitherausgeberin der Totale. Herzlich willkommen.
Hallo.
Ja, die Totale, das ist ein neues feministisches Filmmagazin. Gerade ist die zweite Ausgabe erschienen. Sie beide stehen also in gewisser Weise für zwei Generationen im Feminismus. Eine tolle Möglichkeit, über das zu sprechen, was sich im Film möglicherweise ja da doch auch schon bewegt hat. Nimmt man mir das Schwert, dann greife ich zum Knüppel. Das war der Titel einer Kampfschrift, die vor 50 Jahren in der ersten Ausgabe der Zeitschrift Frauen und Film erschienen ist. Ein Text der Filmemacherin Helke Sander, der einem ja leider immer noch sehr aktuell vorkommt. Friederike Dietrich, Sie sind Jahrgang 2000 und das ist ein Jahr, da gab es die Zeitschrift Frauen und Film bereits ja, knapp 30 Jahre lang. Wie sind Sie auf dieses Magazin aufmerksam geworden?
Ja, genau. Also ich hatte mit Rahel zusammen ein Seminar, wo wir uns mit der Zeitschrift und auch mit Helke Sander auseinandergesetzt haben. Und als wir eben die gerade schon benannte Kampfschrift aus der ersten Ausgabe gelesen haben, waren wir erschrocken darüber, wie aktuell sich das nach 50 Jahren immer noch anfühlt, obwohl sich schon einiges geändert hat. Und dann haben wir uns vertieft in der Auseinandersetzung mit Helke Sander und Frauen und Film und waren ganz begeistert über das ganze Schaffen und auch im selben Moment wieder erschrocken darüber, dass wir bis dato nichts davon wussten und dass auch unser ganzes Umfeld nicht von Helke Sander und von Frauen und Film wusste. Wir haben wirklich viele Leute gefragt, auch Leute, die in der BAD gelebt haben zu der Zeit, die mit Film und Fernsehen zu tun hatten. Keiner kannte sie. Und das hat uns sehr erschrocken.
Und das war vielleicht auch die Initialzündung für die Idee, eine eigene Zeitschrift zu gründen für eine jüngere Generation. Wie kam diese Idee auf?
Genau, angestoßen davon haben wir darüber nachgedacht, wie man denn dieses ganze Wissen, auch was wir in unserem akademischen Studium uns irgendwie aneignen und in Diskurs miteinander treten, wie man das nach außen tragen kann. Weil wir haben festgestellt, es gibt einfach eine Kluft zwischen der Filmwissenschaft und der Filmpraxis und nicht so viele Überschneidungen. Und wir haben ganz viele tolle Frauenfiguren kennengelernt, wir haben uns mit unglaublich tollen Themen auseinandergesetzt. Und immer wenn man mit Menschen spricht, die in der Filmpraxis tätig sind, wissen die nichts davon. Mhm. Und dann haben wir auch festgestellt, dass eben, was ich gerade schon gesagt habe, viele auch aus unserer Generation in unserem Umfeld auch Frauen und Film nicht kannten. Und dann dachten wir so, okay, es gibt so viele größenwahnsinnige Männer, warum machen wir das jetzt nicht auch mal und glauben an die Idee und ziehen das durch,
ja,
einen Ort zu schaffen, wo Wissen aus unterschiedlichen Kontexten, sowohl aus Filmwissenschaft, aus der Praxis zusammengetragen werden kann und von dort aus auch wieder geteilt und lesbar.
Mhm. Heike Klippel, als in den 70er Jahren Frauen und Film gegründet wurde als Zeitschrift, war das damals ein ähnlicher Ansatz oder hat der sich damals stark von dem unterschieden, was Friederike Dietrich hier gerade schildert?
Ich denke, es gibt Ähnlichkeiten und Gemeinsamkeiten. Und zwar in den 70er Jahren wurde die Gründung der Zeitschrift ja davon getragen, dass es die zweite Frauenbewegung gab. Und dass vor allem in der Studentenbewegung die Frauen festgestellt haben, dass sie da eigentlich nicht vorkommen, ne? Der bekannte Nebenwiderspruch. Und dass Repräsentationsformen unglaublich wichtig sind für die Bestimmung des Diskurses auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich die Partizipation von tatsächlichen Frauen. Und beides wurde in den ersten Nummern von Frauen und Film miteinander verbunden, wobei es natürlich auch viel darum ging, sich darüber zu verständigen, was gibt es überhaupt, was gibt es für Filme von Frauen, wo gibt es Filme, die irgendwie, Filme von Frauen heißt ja nicht, dass da unbedingt jetzt andere Repräsentationen geschaffen werden, aber wo gibt es überhaupt Ansätze zu einem anderen und vor allem, wie steht es um die Situation der Frauen in der Filmindustrie? Das konnte man sehr schnell beantworten. Da gab es eigentlich keiner, wenn dann kaum Präsenz. Und deswegen war die Frage, wie können wir zum Beispiel im Umfeld des Autorenfilms, also das Wir betrifft nicht mich, ich war zu der Zeit ein kleines Kind. Ne?
Ja.
ja, also wie können wir als Frauen in irgendeiner Weise hier eine Kontrolle über Blick, Bilder, Bewegtbild, Artikulation finden.
Mhm. Ne? Jetzt reden wir also über 50 Jahre, die diese Zeitschrift Frauen und Film schon existieren. Und mit Blick auf die Gleichberechtigung wird da ja immer wieder so schön kolportiert. Ja, es bräuchte eben alles nur ein bisschen Zeit. Diese Unterrepräsentation von Frauen bei Regie, Drehbuch, Produktion und so weiter, das würde ja auch langsam besser werden. Eine sanft ansteigende Kurve in Richtung Besserung. Können Sie das so bestätigen, Sie beide?
Also ich nicht. Natürlich gibt es, zum einen muss man ja wirklich immer mit bedenken, eine Frau, die in der Filmindustrie arbeitet, erzeugt deshalb nicht automatisch emanzipatorische Bildwelten.
Ja. Ne?
Aber trotzdem finde ich, jede Frau zählt. Aber wenn man sie abzählt, sind es sicher viel zu wenige. Und ich finde auch, Frauen sollen natürlich das Recht haben, unemanzipatorische Bilder, sondern einfach bei irgendwas, also ihren Beitrag zu leisten.
Absolut. Ne? Friederike Dietrich, wie nehmen Sie das wahr in Ihrem Studium?
Ich würde sagen, wir sind auch noch weit entfernt von Gleichberechtigung. Also klar, es gibt Initiativen, es ist, ich würde sagen, leichter heutzutage als Frau Film zu machen. An den Unis sind auch mehr Frauen als früher, aber die Sache ist, dass es strukturell so tief verankert ist, dass selbst wenn du als Frau Regie studierst, bedeutet das gar nichts. Und am Ende ist es immer noch Geld, es ist Care-Arbeit, da stecken so viele Strukturen hinter, die das immer noch verhindern oder viel schwerer machen, als Frauen Film auszuüben.
Wir könnten im Grunde mal einen ganzen Tag lang miteinander nur über dieses Thema sprechen, merke ich gerade. Aber vielleicht auch noch mal mit Blick auf die Machbarkeit Ihrer Magazine. Wie funktionieren die eigentlich ökonomisch? Vielleicht fangen wir bei Ihnen an, Frau Klippel.
Schlecht, ne? Also das war ja schon in den ersten Ausgaben. Ich kann mich jetzt nicht so detailliert erinnern. Helge Sander schrieb ja auch mal was über Finanzierungsprobleme. Ich glaube, es ging eher um Filmfinanzierung. Aber eine solche Zeitschrift hat immer ein Finanzproblem. Dass es uns 50 Jahre lang gibt, ist eher ein Wunder, ne? Und zumal die Hefte, man sieht ja, dass die von der Ausstattung her sehr aufwendig und sehr schön gestaltet sind. Wir hatten immer idealistische Verlage. Und zwar zuerst den Strömfeld Verlag und inzwischen den Aviva Verlag in Berlin.
Mhm.
Aber es, meine Kollegin hat ja gerade gesagt, wer kennt Frauen und Film? Wir sind nicht in der Lage, irgendwie Werbetrommel zu rühren und Plakate zu kleben oder was auch immer.
Wie sieht das? Wie sieht das
Bemühungen hier um finanzielle Unterstützung bei entsprechenden Institutionen, die laufen auch immer ins Leere, weil es heißt dann Periodika, nein, danke.
Ne? Ja. Friederike Dietrich, was für Erfahrungen machen Sie?
Ich glaube, es ist eine geteilte Erfahrung, dass es einfach schwer ist, die finanziellen Mittel für den Druck und auch für die ansatzweise Bezahlung von Beteiligten zu bekommen. Also wir bemühen uns immer um Förderung, aber Förderung zu kriegen ist einfach richtig anstrengend und schwer. Und jetzt mit den Kürzungen, yippie, yippie, yay. Und wir sind aber optimistisch, dass es auch weiterhin klappt. Und wir haben da auch Unterstützung, aber es ist nicht leicht mit den Einnahmen. Also wir wollen keinen Profit aus dem Magazin schlagen, deswegen verkaufen wir es auch möglichst günstig, damit einfach keiner verhindert ist, das zu kaufen, damit die Artikel auch wirklich breit gelesen werden können. Aber es ist schwer.
Ich würde gerne noch mal mit Ihnen einen inhaltlichen Blick in die Hefte wagen. Und zwar ist mir aufgefallen, dass ja in beiden Neuausgaben das Thema Unsichtbarkeit eine große Rolle spielt. In dem Zusammenhang fand ich sehr spannend einen Artikel in der Totalen von Anna Stocker. Die geht von der Literaturgeschichte aus und beschreibt, wie da oft sehr akribisch von Frauen nach Frauenfiguren in der Geschichte gesucht wird, die es ja auch zweifelsohne gab. Aber diese wenigen, so ihre Beobachtungen, die würden zu sogenannten Feminist Saints, also zu geradezu heiligen Figuren überstilisiert. Damit, sagt sie, wird der eigentliche Skandal, also die Leerstelle, die reale Unterdrückung und Unsichtbarkeit von Frauen in der Geschichte kaschiert. Und die gut gemeinte Aufwertung dieser historischen Rolle der Frau schießt dann also über das Ziel der Gleichberechtigung hinaus, quasi wie so eine Überkompensation für vergangenes Unrecht. Ich könnte mir vorstellen, dass es in der feministischen Filmgeschichte einen ähnlichen Zwiespalt gibt. Wie gehen Sie beide damit um?
Ich denke, das ist etwas polemisch formuliert in diesem Aufsatz. Ne? Mhm. Denn es geht ja nicht darum, dass wir dann uns da Heldenfiguren, Heldinnenfiguren in der Geschichte suchen, sondern es geht darum, etwas sichtbar zu machen. Und in dem Aussatz, wenn ich mich recht an den erinnere, wird ja dann die Konsequenz gezogen, dass man fiktive Figuren entwerfen kann, die dann in irgendeiner Weise eine Besonderheit artikulieren. Und ich würde eher sagen, das braucht man nicht, sondern es geht darum, allgemein Sichtbarkeit zu erzeugen. Wenn zum Beispiel ein Film wie Night Cleaners, das ist so ein Klassiker des feministischen Kinos aus den 70er Jahren. Das sind Frauen in London, die machen nachts, putzen die Büros, tagsüber kümmern sich um ihre Kinder und schlafen irgendwann dazwischen 2-3 Stunden. Die hätten vielleicht tolle Künstlerinnen werden können, nach der Idee in dem Aussatz in der Totale, wenn sie die Möglichkeit gehabt hätten. Aber sie sind da, wo sie sind. Und was sie machen, ist unfassbar eindrucksvoll. Ne? Mhm. Oder was die Totale ja auch bringt, ist, was ich ganz toll finde, ist dieser Beitrag über das Juganta-Kollektiv. Das sind auch Putzfrauen. Ich kenne einen Film, wo Frauen in Indien unter anderen Bedingungen von diesen Mühlsteinen der Repression gedrückt sind und die auch Wohnungen sauber machen, sich aber behaupten und irrsinnig viele interessante Sachen leisten. Ne? Und ich denke, man braucht nicht diese besonderen Figuren, sondern es geht erstmal darum, was wird geleistet. Ne? Wir hatten ja auch das Heft 69, Frauenfilmarbeit. Da geht es um die ganze unsichtbare Arbeit von Frauen in der Filmindustrie, von Komparsinnen über Cutterinnen, alles Mögliche, aber noch viel unsichtbarere Berufe. Das ist alles relevant. Und na, ich gehe jetzt mal nicht weiter. Ich gebe jetzt mal ab. Ne?
Gut. Also Thema mit Variationen. Friederike Dietrich, wie nehmen Sie das wahr, diesen Zwiespalt? Würden Sie sagen, ja, es geht wirklich erstmal um Sichtbarkeit machen grundsätzlich?
Also ich weiß nicht, ob ich da so eine direkte Meinung zu habe, weil als ich den Artikel auch gelesen habe aus der Neuen Frauen und Film, wo es ja auch viel um die Ambivalenz geht, auch mit der Archivierung und was zeigt man, was archiviert man, wo und wie und so weiter. Ich habe es irgendwie gelesen und ich war so, oh Gott, es sind so viele Fragen, auf die man vielleicht eine Antwort braucht, aber vielleicht auch nicht. Oder das so einfach auch mit dem Tun herausfinden muss, zusammen, wo es ja auch darum geht, das Kollektiv herauszufinden. Und ich glaube, es ist aber auf jeden Fall wichtig, das Unsichtbare sichtbar zu machen und darauf aufmerksam zu machen. Und also wir haben das zum Beispiel auch probiert mit dem Beitrag Leere Seite, dass eben eine Freundin von uns den Sexismus am Set und männliche Dominanz in einem Erfahrungsbericht geschildert hat und sich nicht getraut hat, den zu veröffentlichen. Und das passiert ja am laufenden Band, dass Menschen sich nicht trauen, darüber zu sprechen oder zu veröffentlichen. Und dass man das aber auch sichtbar
zum Thema
macht und zum Thema macht.
Genau, ihr habt also, sie haben diese leeren Seiten abgedruckt und genau die Begründung nachgeliefert, aus Angst vor Repressionen, dass eben diese Kollegin am Schluss ihren Beitrag zurückgezogen hat. Die große Jubiläumsausgabe von Frauen und Film wird am kommenden Mittwoch im Wiener Filmmuseum gefeiert. Die Totale ist bereits herausgekommen. In Berlin gab es schon eine kleine Feier dazu. Der Termin für die Ausgabe in der Schweiz wird noch bekannt gegeben. Friederike Dietrich und Heike Klippel, ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch Ihnen beiden. Dass es in Mexiko so einige Regionen gibt, die vom organisierten Verbrechen beherrscht werden, das weiß man. Einflussreiche Bosse werden sogar vollmundig besungen in den sogenannten Narco-Corridos. Die mexikanische Präsidentin, die will jetzt gegensteuern. Anne Demmer berichtet über einen Musikwettbewerb der etwas anderen Art.
Er singt von Partys, Liebe, Luxus, gehört zu den derzeit erfolgreichsten Künstlern und bricht mit seinen Songs globale Rekorde. Peso Pluma, eigentlich Hassan Emilio Caban de Laixa, hat sich in der Musikszene mit den sogenannten Corridos Tumbados durchgesetzt. Eine Mischung aus regionaler mexikanischer Musik und urbanen Musikstilen wie Trap, Rap und Hip-Hop. Begleitet von Gitarren, Streich- und Blasinstrumenten. Sein Hit Ella Baila Sola hat hunderte Millionen Aufrufe allein auf YouTube erreicht. Bei Spotify knackte er die Milliardenmarke weniger als 9 Monate nach seiner Veröffentlichung. In einem Lied besingt Peso Pluma den Anführer des Golfkartells, in anderen huldigt er Joaquin El Chapo Guzmán, den Gründer des Sinaloa-Kartells. Dass es teils Auftragsarbeiten für die Bosse sind, daraus macht er kein Geheimnis. Peso Pluma ist das international bekannteste Gesicht dieses Musikstils. Der Soziologe des Colegio de México, José Manuel Valenzuela, erklärte im Interview mit dem mexikanischen Internetsender Unife, diese Bewegung ist im Kontext der Pandemie gewachsen. Während Millionen von jungen Menschen eingesperrt waren, tauchte plötzlich ein sichtbarer Vorschlag auf, der die kulturellen Codes vom Leben am Limit, ohne Kontrolle, dem Konsum von Alkohol, Drogen, Frauen als Objekte, die Einbeziehung von Elementen der populären Mystik, das waren ganz verschiedene Themen, die diesen Stil bekannt machten. Die Corridos Tumbados spiegeln zu einem gewissen Teil die Realität vieler junger Menschen in Mexiko wider, so der Soziologe. Vor allem von Jugendlichen, die in Regionen wie Tamaulipas, Baja California und Michoacán leben, wo das organisierte Verbrechen besonders großen Einfluss hat. Für sie gehört die Gewalt, das Verschwinden von Menschen zum Alltag. In der Vergangenheit wurde immer wieder versucht, sie zu verbieten. Davon hält der Soziologe nichts.
Lo que encontramos es que finalmente el corrido tumbado representa una suerte de conciencia incómoda.
Der Corrido Tumbado ist eine Art unbequemes Gewissen in einer unbequemen Realität. Es ist die enorme Präsenz des Drogenhandels, die schmerzhafte Realität, die so viel Gewalt und Tod mit sich bringt. Doch diese Gewalt und dieser Tod werden nicht von den Corridos erzeugt.
In este caso esa violencia y esa muerte no lo generan los corridos.
Die neue mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum will deshalb nun mit anderen Mitteln gegensteuern. Sie kündigte an, dass sie einen landesweiten regionalen Musikwettbewerb ins Leben rufen will. Die Texte der Corridos Tumbados verherrlichen nicht nur die Gewalt gegen Frauen, sondern Gewalt im Allgemeinen. Sie überhöhen die kriminelle Lebensweise der Kartelle, als wäre das eine wirkliche Option für ein besseres Leben, obwohl es eigentlich den Tod bedeutet. Deswegen wollen wir einen Wettbewerb veranstalten für mexikanische Musik, die andere Inhalte hat, die andere Verhaltensweisen und andere kulturelle Visionen hervorhebt. Die Narco-Corridos zu verbieten ist keine Option. Es geht vielmehr darum, andere Sichtweisen zu fördern. Der dafür werben soll, ist der Gouverneur von Durango. Esteban Villegas, selbst Amateurmusiker. Auf der Bühne trägt er Stiefel, Cowboyhut und Lederweste. Aber ob er das Potenzial hat, junge Menschen mitzureißen, ist eher fraglich. Sein YouTube-Video hat lediglich etwas mehr als 30.000 Zugriffe. Doch eins ist auch klar, sich auf die Seite von einzelnen Kartellführern zu schlagen, bringt auch Feinde mit sich. Vor einem Auftritt in Tijuana hatte Peso Pluma eine eindeutige Botschaft von dem konkurrierenden Kartell Jalisco Nueva Generación bekommen. Sie drohten ihm, er solle das lieber bleiben lassen, hieß es auf Transparenten, die von einer Brücke in der Stadt im Norden des Landes hingen. Sonst wäre es sein letztes Konzert.
Anne Dämmer berichtet.